Liebe Freunde, liebe Geschwister, bevor ich den Predigttext lese, ein paar einführende Bemerkungen über den Schreiber, über den Apostel Paulus. Paulus war ein entschiedener Kämpfer für den jüdischen Glauben. Das ging so weit, dass er die Christen verfolgte. Er hielt den christlichen Glauben nämlich für eine üble Irrlehre und eine Verzerrung des Judentums. Und er war der Überzeugung, diese Irrlehre muss ausgerottet werden. Und so befand er sich auf einem Zug nach Damaskus mit bewaffneten Männern, um dort die Christen wegen ihres Glaubens ins Gefängnis zu bringen. Und auf diesem Weg hatte er eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Und das brachte sein ganzes Leben und seine ganze Theologie durcheinander. Denn er musste feststellen, ich habe Christus verfolgt und er bekehrte sich. Er wurde der größte Missionar wahrscheinlich in der Geschichte. Viele Menschen kamen durch ihn zum Glauben, auch viele Juden. Und Paulus hoffte, dass die Juden allgemein Jesus als ihren Messias, als ihren Christus annehmen würden. Das passierte aber nicht. Es bekehrten sich nur einige. Ein nicht kleiner Teil des Judentums setzte Paulus einen heftigen Widerstand entgegen. Also er wurde gegeißelt, er wurde sogar gesteinigt, was er knapp überlebt hat. Und die führenden Juden beschlossen sogar seinen Tod. Und diesen Paulus quälte eine Frage: Was wird aus meinem geliebten Volk Israel? Geht es verloren? Hat Gott sein erwähltes Volk verstoßen? Und diese Frage war ihm so wichtig, dass er in seinem Brief an die Römer, also das waren ja auch Heiden, also alle möglichen Nationen, aber keine Juden, dass er in dem Brief an die Römer 3 Kapitel zu diesem Thema schrieb. Und der Text, der für diesen Sonntag der Predigttext ist, stammt aus Römer 11. Ich lese die Verse 25 folgende. Ich will euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie es auch in der Bibel geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Zitat Ende aus der Heiligen Schrift. Paulus schreibt weiter: Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde, also die Juden sind gemeint, und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten. Und durch den Ungehorsam Israels ist es jetzt dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt. Das soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, damit er sich über alle erbarme. Worte der Heiligen Schrift. Was ist eigentlich die Überzeugung des Paulus? Was sind die Pläne Gottes mit Israel? Ich will das, was wir in dem Text gelesen haben, ich gebe zu, da ist ein bisschen kompliziert. Ich möchte das zusammenfassen in 3 Punkten. Punkt 1, Gott liebt Israel. Vers 28, aus der Wahl, die Gott getroffen hat, folgt, dass Israel von ihm geliebt ist. Zweitens, Israel bleibt für immer Gottes erwähltes Volk. Vers 29, niemals bereut Gott seine Gaben und Berufung. Und drittens bedeutet es, Israel wird Jesus als Messias annehmen, aber es ist Gottes Zeitplan, nicht unser. Gott hat einen Zeitpunkt bestimmt dafür. Vers 25, ein Teil von Israel hat sich verhärtet, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Was bedeutet das eigentlich für uns, für die Kirche, für das Christentum? Wie müssen wir mit dem Volk der Juden umgehen, wenn diese drei Punkte, die wir von Paulus gehört haben, gemäß diesen drei Punkten, wie müssen wir uns verhalten gegenüber dem jüdischen Volk? Drei Punkte. Erstens, es bedeutet, dass wir die Juden lieben, denn Gott liebt sie. Was heißt das praktisch? Es heißt praktisch, sich für Juden einsetzen in der Gesellschaft, für ihre Religion, für ihre Freiheit, für Menschenrechte. Es heißt auch, ihre Synagoge zu unterstützen. Es bedeutet weiter zweitens, weil Israel zuerst erwählt wurde und dann erst die Kirche, und weil diese Erwählung Israels bleibt, sind Juden unsere großen Geschwister im Glauben. Wir beten zum gleichen Gott. Wir haben die hebräische Bibel gemeinsam als Gottes Wort. Wir können mit ihnen Gottesdienst feiern. Und mit dem Volk Israels erwarten wir das Kommen des Messias, um die Welt zu vollenden. Es ist also wirklich eine Schwesterreligion. Was bedeutet es weiter? Drittens, es ist Gottes Sache und Gottes Zeitplan, wann Israel Jesus als Messias entdeckt. Wir müssen nicht nur tolerieren, sondern akzeptieren, dass die meisten Juden Jesus als Messias ablehnen. Sie sind aber trotzdem unsere großen Geschwister und Gott hat seine Geschichte mit dem jüdischen Volk. In diesen drei Punkten habe ich den angemessenen Umgang mit dem jüdischen Volk zusammengefasst. Was aber ist in Wirklichkeit geschehen? Denn die Kirche ging in ihrer Geschichte einen anderen Weg und es ist ein verhängnisvoller Weg. Sie erfand nämlich etwas, was zusammengefasst ist unter dem Begriff Antijudaismus. Antijudaismus ist die Feindschaft gegen Juden und die Ablehnung von Juden aus religiösen Motiven. Wie passierte das? Die Kirche eignete sich Schritt für Schritt die dem Volk Israel zugesagten biblischen Verheißungen an. Die Kirche sagte, das, was Gott verheißen hat, das gilt uns, der Kirche, nicht mehr Israel. Das Ganze ist zusammengefasst unter dem Begriff Ersatztheologie. Oder der lateinische Begriff Substitutionstheologie. Was heißt das, diese Ersatztheologie? Es ist eine verhängnisvolle Irrlehre der Kirche. Die Kirche wirft Israel vor. Die Kirche sagt, Israel sei von Gott verworfen und verflucht. Und Gott hat statt seiner die Kirche adoptiert. Sie ist jetzt das wahre und eigentliche Israel. Und sie hat geschichtliche Entwicklungen auch noch für einen Beweis gehalten für ihren Antijudaismus. Nämlich, als im Jahre 70 die Römer den Tempel und Jerusalem zerstörten und die Juden aus ihrem angestammten Land vertrieben und sie unter alle Völker verstreut wurden, dann sagte die Kirche, die Theologie, ja, das ist eine Strafe Gottes für die Kreuzigung Jesu. Aus der einst von Juden verfolgten Kirche wurde nun eine Kirche, die Juden verfolgt. Und das ideologische Fundament dafür war der Antijudaismus. Seit dem 4. Jahrhundert wurden dann Christen Schritt für Schritt, Juden Schritt für Schritt diskriminiert und ausgegrenzt. Sie wurden Bürger zweiter Klasse. Die jüdische Religion galt als eine Gotteslästerung. Auf Übertritt zum Judentum stand die Todesstrafe. Sie durften kein Land besitzen, keine Landwirtschaft betreiben. Handwerk war verboten. Ihnen blieb nur der Verleih von Geld. Im Mittelalter führte es schließlich zu einer diskriminierenden Kleiderordnung, Judenhut und gelbe Plakette, die sie tragen mussten. Dann kam es in vielen Städten zu diesen Judenverfolgungen, Pogrome genannt. Der Grund war die Pest. Die Juden, die Christen beschuldigten die Juden, sie hätten die Brunnen vergiftet und so sei die Pest entstanden. Im Mittelalter war der Antijudaismus allgemeine Überzeugung. Und selbst hochgeachtete Gelehrte wie der Humanist Erasmus von Rotterdam oder Martin Luther waren glühende Antijudaisten. Der Antijudaismus als christliche Ablehnung des jüdischen Volkes bereitete auch den Nährboden für Antisemitismus. Antisemitismus ist sozusagen nicht nur Feindschaft gegen Juden aus religiösen Gründen, sondern aus allen möglichen Gründen. Rassistisch oder dass man behauptet, Juden, ja, die zetteln eine Weltverschwörung an, dass jüdische Kapital ist für alle möglichen Kriege verantwortlich, die geschürt werden. Die Juden sind Ausbeuter und ein Volk von Mördern. Und all dieser Unsinn von Verschwörungstheorien, die bis heute kursieren. Das Schlimme ist, der Antijudaismus bereitete den Nährboden für den Völkermord an den Juden, begangen durch unser Volk, durch die Nationalsozialisten. 6 Millionen Opfer. Die Kirche hat die Shoah, wie das hebräische Wort ist für die Verfolgung, die Kirche hat die Shoah nicht ausgelöst. Aber der Antijudaismus hat das Volk vorbereitet, wegzuschauen oder sogar mitzumachen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber eigentlich nach 1945, setzte ein Prozess des Umdenkens statt. Ich sehe vor allen Dingen zwei Punkte für den Auslöser, für dieses Umdenken. Punkt 1. Die versuchte Vernichtung des Volkes Israels im Dritten Reich hat vielen Christen, vielen Menschen die Augen geöffnet. Und wir erkannten auf einmal, wir tragen eine Mitschuld. Die Kirche, das Christentum hat die Juden über 1500 Jahre verfolgt, diskriminiert, entrechtet. Und so haben wir seitdem einen Prozess des Umdenkens. Ein Prozess der theologischen Aufarbeitung. Es gibt einen zweiten Grund für das Umdenken. Und zwar ist das die Gründung des Staates Israel 1948. Vor aller Welt war ein Wunder geschehen. Die Juden haben wieder eine Heimat, eine eigene staatliche Heimat. Und das nicht irgendwo in der Welt, sondern im Land, das Gott ihnen verheißen hatte, 2000 Jahre und noch mehr davor ihren Vätern. Für viele Christen war das der Beweis, Gott steht zu seinem Wort. Gott bestätigt die Erwählung seines Volkes. Er bestätigt das alte Versprechen, das wir immer wieder in der Heiligen Schrift finden. Gott spricht, dieses Land habe ich euch für immer gegeben. Was bedeutet das für uns in Wittenberg? Im 13. Jahrhundert, als steinernes Zeugnis des Antisemitismus, sind viele Schmähplastiken, die die Juden verlästern und beleidigen, in den Kirchen entstanden. In Europa insgesamt über 50. Und die scheußlichste davon, die hängt bei uns an der Kirche, da drüben an der Außenwand. Wir haben dieses Zeugnis, dieses steingewordene Zeugnis des Antijudaismus an unsere Kirche und wir stehen in der Verantwortung, dass da ein Mahnmal, was ja schon entstanden ist, dass ein Mahnmal ist als ein Ort der Distanzierung und Umkehr. von allem Antijudaismus und Antisemitismus. Als Zeichen dieses Umdenkens hat da auch bei uns in Wittenberg ein Prozess stattgefunden. Und da ein erster und wichtiger Schritt war 1988 die Schaffung der Bodenplatte. Sie zeigt auf, dass zwischen der Schmähplastik oben und dem Völkermord in der Shoah ein Zusammenhang besteht. Und die Bodenplatte sagt aus, das darf nie wieder geschehen. Holocaust, Shoah, Völkermord an den Juden, das darf nie wieder geschehen. Ein wichtiger Schritt und ich bin dankbar für diese Bodenplatte. Aber die Frage ist, genügt das? Genügt das heute? Ich sage nein, es muss weitergehen. Warum? Weil die Schmähplastik oben hat ein anderes Thema, und zwar den Antijudaismus. Die Schmähplastik oben sagte, das ist ein altes Thema, das ist nicht erst der Nationalsozialismus und seine Judenverfolgung, sondern es ist dieser Vorwurf, diese Überzeugung, diese Theologie, Gott habe das Volk Israel verflucht. Das ist der Nährboden für Antisemitismus in der Welt und auch für unser Volk, der Nährboden für Völkermord. Und es ist nicht nur der Nährboden für Völkermord, es ist auch diese Schmähplastik eine Gotteslästerung. Sie verlästert den Gott Israels und damit auch unseren Gott. Es ist eine Gotteslästerung an einer Kirche, eine Gotteslästerung. Und es ist noch mehr. Diese Schmähplastik ist eine Beleidigung aller Juden und ihrer Religion. Die Bodenplatte nimmt Bezug auf den Völkermord, aber eigentlich nicht wirklich auf das Problem der Plastik, was zusammengefasst ist, ist im Namen Antijudaismus. Das heißt, wir haben heute eine Herausforderung. Wir müssen noch etwas nachlegen. Die Bodenplatte verstehen heute viele nicht mehr. Auch ich musste sie erst erklärt bekommen. Und ich habe jetzt situationsbedingt auch viele Gespräche mit Journalisten, werde angerufen, muss ich mit denen treffen, was ich als Pfarrer hier in der Stadtkirche zu dieser Schmähplastik sagen. Und ich höre immer wieder von den Journalisten, die ja sehr sprachsensibel sind, ich sage, wir verstehen die nicht und sie ist auch nicht mehr zeitgemäß. Und immer wieder habe ich auch das Wort in der Zeitung gelesen, in verschiedenen Zeitungen über die Bodenplatte, das sei ein verschwurbelter Text. Es genügt nicht, sich von Judenhass und Antisemitismus lediglich zu distanzieren. Es genügt nicht, lediglich Erklärungen abzugeben. Es genügt nicht, Tafeln aufzustellen, dass uns das leid tut und dass wir uns davor distanzieren, sondern wir müssen uns heute etwas einfallen lassen. Etwas einfallen lassen, was lauter schreit als diese Schmähplastik, diese furchtbare Botschaft der Schmähplastik. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, was der Botschaft des Reliefs, nämlich dass die Juden verflucht seien von Gott, etwas entgegensetzt, und zwar die Botschaft, ihr seid von Gott geliebt, erwählt und berufen. Nur so setzen wir das da oben, was da oben hängt, außer Kraft, indem wir eine Botschaft entgegensetzen und nicht nur sagen, ja, wir distanzieren uns davon. Und es gehört in diesen Zusammenhang die Bitte um Vergebung. Sie muss genau an dieser Stelle laut werden. Die Bitte um Vergebung ist der geistlich-theologisch angemessene Akt der Distanzierung und der Umkehr. Wir sind kein Unternehmen oder eine Regierung, die sich einfach distanzieren kann, sondern die christliche Weise, die geistliche Weise ist vor Sünde, muss man Buße tun und umkehren. Wie soll das aussehen? Liebe Geschwister, das ist völlig offen. Es gibt ja einen Beirat, ein Expertengremium, das hat das Abnehmen empfohlen. Ob das sinnvoll ist, muss genau geprüft werden und abgewogen werden. Auf jeden Fall haben wir einen komplizierten Prozess vor uns. Hat der Gemeindekirchenrat dieser Gemeinde einen komplizierten Prozess vor sich? Denn der Gemeindekirchenrat muss entscheiden, wie das weitergeht mit diesem Mahnmal, auch mit dieser Plastik. Auf jeden Fall ist eins nötig, nämlich ein Akt und ein Zeichen der Reue, Buße und Umkehr. ein Zeichen, das durch alle Welt geht, durch alle Zeitungen geht. Denn wir bekommen aus aller Welt immer wieder Petitionen, wo Menschen gegen diese Plastik demonstrieren und sagen, nehmt sie ab. Wir müssen ein Zeichen entgegensetzen für alle Welt, ein Zeichen der Reue, Buße und Umkehr. Umkehr eröffnet Gottes Barmherzigkeit und Segen für unsere Gemeinde und unsere Stadt. Amen.